Wir lesen ja derzeit fortlaufend in der Apostelgeschichte im Aufkommen, Werden und Wachsen der Gemeinde Jesu. Und wir freuen uns darüber, sehen zu können, dass der Herr immer zu den Seinen steht, gleich welchen Verfolgungen sie ausgesetzt waren oder auch heute ausgesetzt sind. Der Herr ist mit denen, die sich zu ihm halten. Und wir haben ja auch davon gelesen, dass der größte Widersacher damals des Evangeliums, Saulus, vom Herrn eingeholt worden ist vor Damaskus und wurde dann ein Paulus. Aus diesem großen Mann wurde dann ein kleiner, der Kleine, der aber abhängig war von dem lebendigen Gott, dem Allergrößten, und dadurch auch groß sein durfte und Großes tun durfte. Die Gemeinde kam zur Ruhe, nachdem Saulus sich bekehrte und selber ein Verkündiger des Evangeliums wurde. Die Verfolgungen hörten weitestgehend auf. Das Evangelium ging über die Grenzen der Stadt Jerusalem hinaus bis nach Samaria, und sogar der Kämmerer aus Äthiopien durfte gläubig werden und das Evangelium nach Ostafrika bringen. Und wir lasen ja auch weiter, dass Petrus Nacharbeit vollführen konnte in den Städten am Mittelmeer, wo bereits das Evangelium schon gesagt worden ist, und dass er immer wieder die Gläubigen ermuntern konnte, an dem zu bleiben, was sie gelernt haben. Jesus Christus begleitete diese Predigten mit Zeichen und Wundern. Nicht, dass Zeichen und Wunder das Wichtigste sind im Leben der Gläubigen, aber manchmal eine Ermutigung. Und ich denke, wenn jeder Zeugnis geben sollte von seinem Leben mit Jesus, könnte er auch von Zeichen und Wundern reden. Ich für meinen Teil könnte das sehr. Wir haben vieles erlebt, was andere vielleicht nicht so einordnen können, aber was über das Normalmaß des Lebens hinausging. Und so wurde auch unser Glaube gestärkt und auch der Glaube derer, die uns umgaben, weil sie sahen, es ging anders zu als normal erwartet. Es ging anders in unserem Leben zu, als der normale Mensch es bewerkstelligen könnte. Und so durfte Petrus ja den Aeneas zur Lüder aufrichten im Namen Jesu, der gelähmt war. Und er durfte auch Tabea, die in Joppe wohnte, von den Toten aufwecken. Einfach zum Zeichen, Jesus war nicht nur der Herr des Lebens, sondern er ist es nach wie vor. Und somit wurden die Gläubigen zu Joppe gestärkt im Glauben. Und dann sprachen wir davon, dass es Menschen gab in der Umgebung, die noch nicht das Evangelium kannten aus den Heiden, aber sich danach sehnten, eine Begegnung mit Gott zu haben. Und da haben wir von dem Cornelius gelesen, dass er ein Mann war, der einfach betete und fastete, um irgendwie die Verbindung zu Gott zu bekommen. Er ließ sich viel kosten, denn er wusste, ohne Gott geht es nicht. Wir brauchen den Sinn des Lebens. Wir brauchen nicht nur einen Glauben an Gott, sondern eine Erfahrung mit Gott, dass er da ist. Wir brauchen einfach die Gewissheit, der Herr ist mit uns. Und so lesen wir heute weiter in Apostelgeschichte 10, die Verse 23 bis 43 unter dem Thema Suchender Glaube findet das Ziel. Als nun die Männer von Cornelius zu Petrus gekommen sind, da heißt es hier, da rief er sie hinein und herbergte sie. Am anderen Tag zog Petrus aus mit ihnen und etliche Brüder von Joppe gingen mit ihm. Und des anderen Tages kamen sie in Caesarea. Cornelius aber wartete auf sie und hatte zusammengerufen seine Verwandten und Freunde. Und als Petrus hineinkam, ging ihm Cornelius entgegen und fiel zu seinen Füßen und betete ihn an. Petrus aber richtete ihn auf und sprach: Steh auf, ich bin auch ein Mensch. Und als er sich mit ihm besprochen hatte, ging er hinein und fand ihrer viele, die zusammengekommen waren. Und er sprach zu ihnen: Ihr wisst, wie es ein unerlaubtes Ding ist, einem jüdischen Mann sich zu tun oder zu kommen zu einem Fremdling. Aber Gott hat mir gezeigt, keinen Menschen gemein oder unrein zu heißen. Darum habe ich mich nicht geweigert zu kommen, als ich ward hergefordert. So frage ich euch nun, warum ihr mich habt lassen fordern. Cornelius sprach: Ich habe 4 Tage gefastet bis an diese Stunde, und um die 9. Stunde betete ich in meinem Hause, und siehe, da stand ein Mann vor mir in einem hellen Kleide und sprach: Cornelius, dein Gebet ist erhört, und deine Almosen ist gedacht worden vor Gott. So sende nun gen Joppe und lass herrufen einen Simon mit dem Zunamen Petrus, welcher ist zur Herberge in dem Haus des Gerbers Simon an dem Meer. Der wird, wenn er kommt, mit dir reden. Da sandte ich von Stund an zu dir, und du hast wohl getan, dass du gekommen bist. Nun sind wir alle hier gegenwärtig vor Gott, zu hören alles, was dir von Gott befohlen ist. Petrus tat seinen Mund auf und sprach: Nun erfahre ich mit der Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in allerlei Volk, wer ihn fürchtet und recht tut, der ist ihm angenehm. Ihr wisst wohl von der Predigt, die Gott zu den Kindern Israel gesandt hat, und dass er hat den Frieden verkündigen lassen durch Jesum Christum, die durch das ganze jüdische Land geschehen ist und angefangen hat in Galiläa nach der Taufe, die Johannes predigte. Wie Gott diesen Jesus von Nazareth gesalbt hat mit dem Heiligen Geist und Kraft, der umhergezogen ist und hat wohlgetan und gesund gemacht alle, die vom Teufel überwältigt waren. Denn Gott war mit ihm. Und wir sind Zeugen all des, das er getan hat im jüdischen Lande und zu Jerusalem. Den haben sie getötet und an ein Holz gehängt. Den hat Gott auferweckt am 3. Tag und ihn lassen offenbar werden, nicht allem Volk, sondern uns, den vorerwählten Zeugen von Gott, die wir mit ihm gegessen und getrunken haben, nachdem er auferstanden war von den Toten. Und er hat uns geboten, zu predigen dem Volk und zu zeugen, dass er ist verordnet von Gott zum Richter der Lebendigen und der Toten. Von diesem zeugen alle Propheten, dass durch seinen Namen alle, die an ihn glauben, Vergebung der Sünden empfangen soll. In dem Vorspann hatten wir ja gelesen, dass Petrus zubereitet werden musste als Werkzeug, dass er wirklich in das Haus des Cornelius gehen könne. So brauchen auch wir alle eine Zubereitung, um mit dem Nächsten über das Evangelium reden zu können. Wir können nicht drauf losgehen und einfach unsere Meinung äußern, sondern wir müssen immer zubereitet werden. Herr, was willst du, dass ich sagen soll? Petrus hatte ja Bedenken, so wie wir manchmal auch Bedenken haben, dem Nächsten gegenüber Christus zu bezeugen. Wir haben vielleicht sogar eine innere ablehnende Haltung, weil wir sagen, na, denen ist es schon 3-mal gesagt worden und wer 3-mal nicht hört, wird beim 4. Mal auch nicht hören. Abgesehen davon, in den Augen der Juden war ja Cornelius ein Heide. Die Heiden sind sowieso verloren. Denn so wie die leben, können die gar nicht zu dem lebendigen Gott kommen. Es sei denn, sie machen dasselbe wie wir, sie beugen sich unter den Geboten Gottes und halten diese alle akribisch ein. Ansonsten haben wir mit den Heiden nichts zu tun. Petrus musste dadurch und dafür erstmal einen Hinweis bekommen von Gott. Nicht? Wir haben gelesen, da kam ja ein Tuch vom Himmel, und da drin waren viele verschiedene Tiere, reine und unreine. Und die Aussage, die da drüber stand, lautete: Schlachte und iss, Petrus, komm, mach dich daran. Und Petrus hat sich zunächst geweigert. Ich habe noch nie was Unreines gegessen. Das passierte 3-mal, bis er endlich so weit war, dass er sich auf Gottes Wort einließ, um dann einfach darauf einzugehen, was Gott sagt, ob er es versteht oder nicht. Ja? Und so müssen wir das auch sagen. Petrus ist ja durch das dreimalige Gesicht von dem Tuch mit den verschiedenen Tieren daran erinnert worden, dass er schon mal durch seinen Eifer und seine persönliche Meinung und seine Furcht Jesus dreimal verleugnet hat. Dreimal verleugnet. Ich kenne ihn überhaupt gar nicht. Er hatte Angst. Er hat sich seine Gedanken gemacht darüber, was könnte passieren, wenn ich sage, ihr habt recht, ich gehöre zu Jesus. Und seinen Gedanken ist er nachgegangen. Und was passierte? Dreimal verleugnet, Jesus zu kennen. Er wurde daran erinnert. Das lesen wir in Matthäus 26, könnt ihr das nachlesen, Vers 69 bis 75. Er hätte ja die Chance gehabt, beim zweiten oder dritten Mal anders zu reagieren. Aber seine Gedanken waren in ihm so verwurzelt, die Gedanken der Furcht, dass er nicht mehr auf das Wort des lebendigen Gottes hin handeln konnte. Er liebte seinen Heiland. Er weinte ja auch bitterlich darüber, dass er dies getan hat, Jesus verleugnet hat. Und als Jesus ja auferstanden war, lesen wir ja am See Genezareth, fragte Jesus ihn wiederum dreimal nach der Verbindlichkeit zu ihm. Hast du mich lieb? Vielleicht lieber als die anderen? Auch das denken wir Menschen ja manchmal und Jesus wusste das auch im Blick auf Petrus. Er dachte ja auch, er sei an manchen Punkten besser als die anderen. Und dabei hat das genau umgekehrt gemacht, schlechter als die anderen. Hast du mich lieber als die anderen? Ja, ja, Herr, doch, du weißt doch alle Dinge. Hast du mich lieb? Hast du mich wirklich lieb? Und nochmal hast du mich lieb, dreimal ja, gefragt, so dass er schon verzagt war und sagte, ja, Herr, du weißt doch alle Dinge. Ja, ich habe dich lieb, ja, das ist so. Und an all das werden wir auch persönlich immer wieder erinnert, an das, wo wir Gott die Ehre genommen haben, wo wir uns selber ins Mittel gesetzt haben. Und auch hier bei diesem dreimaligen Herunterkommen des Tuches, Schlachte und Iss, Petrus, tu, was ich dir sage, sollte rüberkommen. Nicht, was du denkst. Tu, was ich dir sage. Du hast doch deine Erfahrung gemacht damit, wenn du das tust, was du denkst, dass es verkehrt ist. Und dann kam es eben dazu, und das ist auch für uns eine Aufforderung oder ein Hinweis, Petrus ging darauf ein, er ging hin. Er kam vom Hausdach runter und sagte zu den Leuten, die da vor der Tür standen, ich bin es, den ihr sucht. Ich bin es. Er war also willig, darauf zu hören, was diese Leute ihm zu sagen haben. So ging ja auch in der Vergangenheit der Glaubensvater Abraham einfach auf das Wort Gottes ein. Das ist uns ein Beispiel. Das ist uns auch ein Zeugnis, dass wir Gleiches tun sollen. Abraham hörte in Ur in Chaldäa zum ersten Mal die Stimme Gottes. Er sollte auswandern. Dann wieder in Haran, er sollte auswandern. Und dann steht im Hebräerbrief, er wusste gar nicht, wo es hingeht. Und er tat es aber trotzdem. Ist es nicht wunderbar? Das können wir daraus lernen. Und es sollte Petrus auch gelernt haben. Und er tat es dann auch. Er wusste nicht, was ihn erwarten würde. Er wusste nicht, welche Art der Begegnung er nun in Caesarea haben würde. Er wusste auch nicht, was er vielleicht essen würde, als Jude, dort in Caesarea, bei den Heiden. Er wusste nur eins, Gott hat mich gerufen, ich soll gehen. Und er tat es. Er ging hin, so wie Abraham auch hinging, aufgrund des Wortes Gottes. Er wusste nicht, wo er hinkam, aber Gott sagt, ich will dich schon leiten. Das heißt, wir können lernen, Glaube und Gehorsam gehören einfach zusammen. Kann man gar nicht trennen. Wenn ich sage, ich glaube und ich tue trotzdem nicht, was ich weiß, dann nützt der Glaube gar nichts. Ich glaube dem Wort Gottes, indem ich es auch tue, indem ich mich darauf verlasse, dass es richtig ist. Das ist ja auch das, was Jesus Matthäus 12 gesagt hat, Vers 50. Wer den Willen tut meines Vaters im Himmel, mit dem habe ich Gemeinschaft. Der ist mir Bruder, Schwester und Mutter zugleich. Wer den tut. Hier geht es nicht darum, wer den versteht. Also ich bin persönlich sehr dankbar, dass ich Gottes Wort nicht verstehen muss. Ich würde daran verzweifeln, an vielen Punkten, wenn ich das alles verstehen müsste und erst dann daraufhin handeln dürfte. Nein, ich weiß einfach durch den Glauben, es ist wahr, auch wenn ich es nicht erklären kann. Es ist wahr. Und weil es wahr ist, will ich es tun. Ja, und da bin ich so dankbar. Denn wenn es an unseren Verstand appelliert würde, würden wir alle das Ziel verfehlen. Denn unser Kopf ist immer anders programmiert als der Wille Gottes durch sein Wort. Der Kopf kann nicht fassen, was Gott sagt. Wir haben uns das ja auch vorgehalten aus dem Propheten Jesaja, wo Gott spricht, ja, meine Gedanken sind höher als eure. Also es hätte auch sein können, bemüht euch gar nicht erst mal die zu erfassen. Meine Wege sind ganz anders als eure. So viel höher wie der Himmel ist über der Erde, so viel höher sind meine Gedanken und meine Wege. Also wenn ihr probieren wollt, das zu verstehen, müsst ihr scheitern. Deswegen, ihr habt die Möglichkeit, es zu glauben, anzunehmen, zu tun. Und jeder, der das tut, erfährt dann plötzlich, dass es gut ist. Und dieses Zeugnis des Petrus, dass er nun mit den Leuten von Caesarea mitging, aufgrund des Wortes Gottes, war eine Ermutigung für andere. Wir lesen, da kamen etliche aus Joppe mit ihm mit. Die hatten die Vision nicht gesehen. Die hatten das Tuch nicht gesehen mit den Tieren, hatten die Stimme nicht gehört, Schlachte und Iss. Aber sie haben das Zeugnis gesehen, der geht ja jetzt dahin. Gott hat mit ihm gesagt, ja, dann muss es ja gut sein. Da gehe ich auch mit. Und das ist ein Zeugnis auch für uns. Wenn wir im Glauben vorangehen, werden das andere sehen, sind ermutigt und kommen mit. Auch wenn sie noch nicht wissen, wo sie hinkommen. Aber sie sehen einfach, dass es ein guter Weg ist. Ja? Mitgläubige werden ermutigt durch den Glaubensweg, den wir dann gehen. Jeder ist also aufgerufen, im Glauben mit seinen Gaben, die er empfangen hat, voranzugehen. Ohne Wenn und Aber. Mit seinen Gaben, die er bekommen hat, voranzugehen. Dadurch werden andere ermutigt, mitzugehen. Ein zweites, was ja nun, nachdem Petrus mit den Leuten tatsächlich nach Caesarea kam und die Begegnung hatte mit dem heidnischen Hauptmann Cornelius, dem römischen Soldaten. Der lernte als erstes gleich etwas. Du glaubst, du betest zu Gott. Wenn du das tust, dann musst du alle anderen Götter und Götzen zur Seite legen und verneinen. Was passierte nämlich in diesem Haus, als sie kamen? Als Petrus also hineinkam, kam ihm Cornelius entgegen. Und der fiel ihm zu Füßen und betete ihn an. Da hat Petrus gesagt, nein, nein, komm, komm, aufstehen. Er richtete ihn auf und er sagte, ich bin auch nur ein Mensch. Cornelius, ist die erste Sache, die du lernen musst, wenn du zu Gott kommen willst. Dann ist alles andere gegenstandslos. Gott allein gebührt die Ehre. Ich bin auch nur ein Mensch und die Figuren, die ihr da in Rom vielleicht angebetet habt, sind auch falsch. Also Gott allein nur, das musste er gleich lernen. Denn ist er so ein Heide, der zwar nach Gott sucht, dem umgeben ja viele, viele Dinge, die er glaubt, erstmal zufriedenzustellen, bevor er dann zum richtigen Gott kommt und so weiter. Nicht? Das hat ja dann auch Paulus später in Athen gesagt, nicht? Sagt er, ja, ihr habt so viele Altäre hier für die vielen Götter, nicht? Und einen habt ihr noch aufgebaut, da wisst ihr noch nicht genau, welcher Gott das ist, aber den will ich euch verkünden. Die anderen könnt ihr alle vergessen. Das müsst ihr erst mal lernen. Es gibt nur den einen Gott. Und wenn ihr mit dem leben wollt, dann gibt ihm allein die Ehre, ja? Also er sagt, komm, steh auf. Das ist die erste Lektion. Du musst wissen, Gott ist einer, dem du die Ehre gibst und er hat nur einen, nämlich sich selbst in Christo, Mittler zwischen sich und den Menschen gestellt. Und davor darfst du und sollst du knien. So wie es auch Paulus an Timotheus schrieb in dem Brief, wir kennen ja diese Stelle, wo er sagt, es gibt nur diesen einen Mittler. 1. Timotheus 2, ab Vers 5, wo es heißt, es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus. So, Punkt. Wer also zu dem einen Gott will, kann nur über diesen Weg dahin kommen. Ich habe ein Blatt, da steht drin, dass man schon in den ersten Jahrhunderten versuchte, Maria immer dazwischen zu schieben, ja, zwischen Gott und den Menschen. Erst hat man behauptet, dann sie sei ja auch unbefleckt empfangen, haben die alten Kirchenväter sogar zum Teil übernommen. Das heißt, sie ist auch sündlos geboren, wie Jesus, ja. Und dann hat man auch gesagt, ja, und sie hat auch keine Kinder mehr gehabt, sie ist auch jungfräulich geblieben und deswegen ist sie auch in den Himmel gekommen und ist dann vereint worden mit dem Sohn Gottes und somit ist sie Himmelskönigin. Das ist natürlich eine Anlehnung an eine heidnische Gottheit, wo das passierte, ja. Aber hier heißt es deutlich und das musste der Cornelius erstmal gleich aufnehmen und das sollen wir auch immer wieder aufnehmen. Nichts führt uns zum himmlischen Vater außer Jesus Christus über das Kreuz und seine Auferstehung. Da können wir machen, was wir wollen. Nirgends kommen wir zum Vater. Wenn wir aber Verbindung zum himmlischen Vater suchen, müssen wir diesen Weg einschlagen. Denn Jesus Christus, der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung. Im Übrigen ist das das Geheimnis. Ich habe auch schon manchmal das Zeugnis gegeben, wie sprechen wir mit Moslems. Also man kann sich ja da so verhaken, ja, und aufspulen in allen Beweisführungen und so. Ist überhaupt nicht nötig. Die einzige Frage ist, wie werden dir deine Sünden vergeben? Ja, hast du jemand? Dein Nachbar vielleicht oder irgendwie, ja. Hast du keinen? Naja, dann brauchen wir nicht weiterreden. Dann kommst du sowieso nicht in den Himmel. Ja, so wie du bist, kommst du nicht rein. Du brauchst einen, der dich reinigt. So, und das ist Jesus Christus. Und wenn du den nicht willst, hast du keinen anderen. Dann ist das Thema zu Ende, wenn jemand das nicht aufnimmt. Wir müssen ja keine großen Bücher schreiben und Beweisführungen darüber, wo kommt das her, wo geht das hin, wer hat was gesagt. Spielt alles keine Rolle. Der einzige Weg ist Jesus Christus. Es muss einer da sein, der an meiner Stadt die Schuld gebüßt hat und abgetragen hat. Das ist Jesus. Er hat sich selbst gegeben für alle zur Erlösung, dass solches zu seiner Zeit gepredigt wird. Deswegen haben wir auch schon in Apostelgeschichte 4, Vers 12 in der Predigt des Petrus gehört, wo er sagt, es sind keinem anderen Heil. Ist kein anderer Name den Menschen unter dem Himmel gegeben, in dem sie sollen selig werden. Da kann man suchen, was man will. Alles ist verkehrt. Gott bekennt sich nur zu dem, der über Jesus Christus, seinen Sohn, zu ihm kommen will. Zu anderen nicht. Ja, also all das schwingt hier mit bei dieser Begegnung mit dem Cornelius. Wir verstehen also auch die Aussagen des Engels, in der Offenbarung zu Johannes, der ja die großen Offenbarungen über die Endzeit, über das Ende der Welt bekommen hat, da lesen wir in Offenbarung 19, Vers 10, da geht es ja auch darum, dass Babel gefallen ist und so weiter. Und jetzt kriegt Johannes diese Schau und Offenbarung und dann fällt er vor dem Engel nieder. Und er sagt, nein, tu das nicht. Bete Gott an. Tu das nicht. Das lesen wir nochmal in Offenbarung 22, Vers 8 bis 9. Wieder war Johannes so erfüllt von dem, was er gehört und gesehen, dass er einfach auf die Knie gefallen ist vor dem Engel. Dann heißt es wieder, tu das nicht. Tu das nicht. Ich bin auch ein Geschöpf. Ich bin auch nur ein Knecht des himmlischen Vaters. Also nimm den direkten Weg. Den direkten Weg zu dem himmlischen Vater über Jesus Christus. Ein drittes Was wir hier lesen oder gelesen haben in diesem Abschnitt ist, wir brauchen, wenn wir zu Gott kommen wollen, die Bereitschaft zu hören und zu lernen. Suchender Glaube bleibt nicht nur in der Bitte der Offenbarung Gottes stecken, dass ich sage, Herr, tu dies oder jenes, sondern suchender Glaube öffnet zugleich das Herz zum Empfang. Zum Empfang, ja? Sucht nämlich die Erfüllung des Gebetes, die Erfüllung der Bitte. Cornelius erwartete die Erfüllung der göttlichen Aussage, dass nämlich dieser Petrus kommen wird. Er kannte ihn ja gar nicht. Und er wusste auch noch nicht mal, der Cornelius, ob Petrus auf diese Einladung einging. Er hat zwar seine Soldaten dahin geschickt und gesagt, sag dem mal, er soll kommen, aber ob der das auch wirklich macht. Er wartete aber auf die Erfüllung dessen, was er gehört hat. Woran können wir das sehen? Er hatte die Leute alle schon versammelt. Mit anderen Worten, kommt her, der kommt ganz bestimmt. Ja, ich habe gebetet und mir wurde gesagt, ich soll da jemand hinschicken zu dem Petrus und der wird kommen. So, das erwarte ich auch. Obwohl ich ihn nicht kenne, obwohl ich ihn noch nicht gesehen habe, obwohl ich nicht weiß, wie er reagieren wird aufgrund meiner Abordnung. Aber er wird kommen. Die Leute waren versammelt. Und das ist auch so wichtig, wenn unser Gebetsleben dahin gehen soll, dass wir etwas empfangen wollen vom Herrn, müssen wir bereits schon unser Herz öffnen. Manches kommt schneller auf uns zu, als wir denken. Manches braucht eine Weile, bis es eintrifft. Aber das Herz soll bereits offen sein. Gebete, die einfach nur so in die Eventualität hineingebetet werden. Na ja, könnte ja passieren. Mal sehen, na ja, vielleicht auch nicht. Da haben wir keine Erhörung. Da erleben wir auch nichts, weil wir nämlich in dem Augenblick unser Herz schon wieder zuschließen. Wir haben schon wieder Bedenken, wir haben schon wieder Sorgen. Na ja, das, wer weiß, es trifft vielleicht doch nicht ein. Und dann steht's vielleicht gerade vor unserer Tür. Aber das Herz ist schon wieder zu. Und wir kriegen gar nicht mit, dass es jetzt da ist, worum wir durch den Geist Gottes gebeten haben. Cornelius hatte bereits viele aus seinem Bekanntenkreis zusammengerufen, obwohl Petrus noch gar nicht angekommen war und er ihn noch nicht sah. In der Nachfolge Jesu dürfen und sollen wir bitten. Aber wie sagt es der Herr in Matthäus 21, Vers 22? Alles, was ihr bittet im Gebet, so ihr es glaubt, werdet ihr es empfangen. Wenn wir durch den Heiligen Geist geführt werden, durch die Gemeinschaft, die wir mit Gott suchen, um etwas zu bitten, dann sollen wir auch in Erwartung stehen, es zu empfangen. Wir glauben es. Darum steht auch im Jakobusbrief, diese Stelle, dass wir natürlich auf der einen Seite als Kinder Gottes angefochten sein können. Ja, selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet. So heißt es ja auch hier, denn er soll darin bewährt werden, indem er nämlich immer wieder festhält am Herrn. Und dann heißt es aber, wenn jemand Weisheit braucht, einfach weil er sagt, Herr Jesus, ich komme hier nicht zurecht, ich brauche Weisheit, um diesen Weg, den ich gehen soll, wirklich zu gehen. Dann steht hier einfach, der bitte Gott. Und der gibt einfältig jedermann und rücket es niemand auf. So wird sie ihm gegeben. Er bitte aber im Glauben. Wenn er nicht glaubt, dass das eintritt und er zweifelt, dann soll er nicht denken, dass er was kriegt. So steht es hier geschrieben. Ich darf mich mit meinem Leben ganz an den Herrn wenden, mit allem, und sagen, Herr, ich komme nicht durch, aber du beschenkst mich jetzt mit Weisheit, dass ich diesen Weg, der vor mir liegt, gehen kann. Dann erwarte ich es. Und während ich auf dem Wege bin, und das freut mich immer wieder, wenn ich lese, wie es den 10 Aussätzigen ging, die Jesus anriefen um Hilfe, und die dann auf dem Wege plötzlich die Gesundheit bekam, nicht vorher. Und wenn ich dann auf dem Wege bin, dann stellt sich diese Weisheit ein. Dann weiß ich plötzlich, was ich machen soll. Das wusste ich vorher nicht. Weil wir im Glauben beten. Und das sollen wir dann auch tun. Und Petrus machte eine wichtige Erfahrung in dem Haus des Cornelius, als er auch anfing, die Predigt zu predigen. Und als er die Leute einfach sah, die sich da versammelt haben. Und da sagte er dieses schwerwiegende oder auch befreiende Wort: Nun erfahre ich mit der Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht. Das ist also auch eine Erfahrung, die wir machen sollen. Gott sieht die Person nicht an. Jeder, der zu ihm kommen will, egal woher er kommt, kann kommen. Das hat Petrus nicht gedacht. Petrus, und das haben wir uns ja auch gesagt, im jüdischen Volk war ja innerlich so eingestellt, dass er wusste, dass durch Mose, 3. Mose 20 zum Beispiel, gesagt worden ist, Vers 24 und weiter: Ihr seid ein Volk, was ich abgesondert habe. Und ihr sollt in der Absonderung bleiben. Ihr sollt mit den anderen Völkern keine Gemeinschaft pflegen. Ihr sollt weder eure Töchter ihren Söhnen noch umgekehrt ihren Töchtern euren Söhnen geben. Ihr sollt abgegrenzt bleiben. Die Heiden sind anders. Ihr sollt ein heiliges Volk sein. Und das schlummerte immer auch in dem Herzen des Petrus. Und er sagte, ich kann nicht in ein Haus eines Heiden gehen. Das hat er hier auch erklärt. Ihr wisst, eigentlich ist das nicht erlaubt, denn ihr esst anders als wir. Ihr lebt anders als wir. Ich würde mich verunreinigen, wenn ich zu euch käme. Und ein anderes Beispiel, als der Hohe Rat Jesus in die Hände des Pilatus überantworten wollte, gingen sie nicht in das Richthaus hinein. Haben sie, nein, dann verunreinigen wir uns, jetzt haben wir Passafest vor uns. Ne? Wir dürfen da nicht in das Richthaus des Heiden reingehen. Dann sind wir ja nicht mehr brauchbar, so dachten sie, für Gott. Und hier lernte Petrus plötzlich, Gott sieht nicht die Person an. Und das können wir sogar in die Gemeinde hineinrücken, indem wir uns auch sagen, Gott beurteilt nicht die Person des Einzelnen, und das sollen wir auch nicht tun, sondern jeden annehmen, wie er ist. Wenn wir Unterschiede machen, dann tun wir so, als ob Gott die auch macht. Der eine ist schwach, der andere ist stark. Der eine hat diesen Punkt schon überwunden, den der andere noch erst überwinden will. Der eine weiß schon mehr, der andere weiß weniger. Aber doch soll gelten, die Person nicht anzusehen oder vorzuziehen oder zu benachteiligen und so weiter. Alles sind gleich. Alles sind gleich. Das ist eine Schule, die der Apostel hier durchmachen musste, die ihm völlig neu war. Und die ihm sogar zur Schwierigkeit wurde unter seinen Volksgenossen, die ihn später auch beschimpft haben. Haben gesagt, du bist da zu einem Heiden ins Haus gegangen. Da musste er erst mal die ganze Geschichte erzählen, warum er dorthin gegangen ist, weil Gott die Person nicht ansieht. Weil alle, egal unter welchen Völkern sie leben, wenn sie Gott suchen von ganzem Herzen, wenn sie ihn fürchten, sind sie angenehm. Petrus versuchte das dem Cornelius klarzumachen und deutlich zu machen, dass Gott hier einen neuen Weg gefunden hat, um alle Menschen gleichermaßen zu segnen. Er erklärte ihm, dass eigentlich Gott nur zum Volke Israel gesprochen hat, aber dass er einen Weg fand, um alle Menschen in den Segenszug einzubeziehen. So wie es Jesus sagte, wenn ich erhöht werde von der Erde, will ich sie alle zu mir ziehen. Damit meinte er nicht nur Israel, die Juden. Er meinte alle Menschen, er meinte uns. Alle zu mir ziehen. Und bei diesem Zug zu Jesus sind wir mit eingespannt, egal wo jemand herkommt, wer er ist, um mitzuziehen am Werk des Herrn. Oder am Jakobsbrunnen, als Jesus mit der Samariterin sprach. gab es auch diese Diskussion, wo sollen wir denn anbeten? Die einen sagen zu Jerusalem, andere sagen hier zu Samaria, da haben wir auch ein Heiligtum. Und dann sagt der Herr, es kommt die Zeit, da ist das egal, wo ihr seid. Wichtig ist, dass alle Menschen im Geist und in der Wahrheit den Vater anbeten. Ob das zu Jerusalem ist, zu Berlin ist, zu New York ist, das spielt die Rolle nicht. Ob das aus Asien jemand ist oder aus Europa, spielt die Rolle nicht. Und liebe Geschwister, ich glaube, wir haben da auch vieles immer wieder neu zu lernen, um keine Unterschiede zu machen. Wir haben ja manchmal auch Probleme mit den ethnischen Unterschieden, dass Menschen sich ja anders bewegen als wir, dass sie nicht gelernt haben, so zu leben wie wir. Und dann grenzen wir sie innerlich zumindest erstmal gerne aus. Wenn sie sich so anpassen, wie wir leben, ja, dann nehmen wir sie an. Aber die müssen das schließlich erstmal lernen. Und wenn sie das nicht lernen wollen, na, dann sind sie für uns out. Das soll im Evangelium nicht so sein. In der Welt ist es wohl so, aber vom Evangelium her nicht. Egal, welche Kultur ein Mensch hat, wenn er Gott sucht und in Jesus Christus die Vergebung annehmen möchte, ist er immer herzlich willkommen. Ein fünftes noch, es ist die Suche nach der Wahrheit, die wird immer belohnt. Schon im Propheten Jeremia, Kapitel 29, spricht der Herr, wer mich von ganzem Herzen sucht, von dem lasse ich mich auch finden. Also die Suche ist schon wichtig. Ich muss mich aufmachen und sagen, Herr, wo bist du? Gibt es? Manche haben ja so gebetet, Gott, wenn es dich gibt, dann will ich dich auch finden. Ich bin auf der Suche. Ich will eine Begegnung mit dir haben. Mein Leben soll in deine Hand kommen. Wer mich sucht von ganzem Herzen, von dem lasse ich mich auch finden. Petrus fragte ja dann Cornelius, ja nun erzähl mir nochmal, warum du mich hast rufen lassen. Und dann erzählte er ihm, ja, ich habe 4 Tage gefastet bis an diese Stunde. Es war mir das wert, 4 Tage fasten. Ich brauchte einfach die Begegnung mit Gott. Ja, also ich habe da einfach mal alles dran gesetzt. Und um die 9. Stunde betete ich in meinem Haus. Und siehe, da stand dann plötzlich ein Engel mit einem Lichtkleid da und hat mir die Botschaft gegeben. Und hat gesagt, ich soll dich rufen lassen. Und das habe ich getan. Und nun siehst du, wir sind alle da. Bitte erzähl uns jetzt das, was wir hören sollen. Wir haben das letzte Mal ja schon gesagt, genau zu der 9. Stunde wurde das Gebet des Cornelius erhört. Die 9. Stunde war die Sterbestunde Jesu. Es ist vollbracht. Die Sünden sind getilgt. Zur 9. Stunde erschien dieser Engel. Wer bereit ist, alles loszulassen, und das können wir hier bei Cornelius auch sehen, alles loszulassen, um eine Begegnung mit Gott zu finden, der soll sie auch empfangen. Der soll merken, dass schon lange Gott nach ihm Ausschau gehalten hat. Darum sagte ja der Herr Jesus auch einmal zu den Jüngern, wer nicht allem absagt, was er hat, also wer nicht innerlich davon frei ist, der kann mir gar nicht folgen. Der kann gar nicht mein Jünger sein. Wer da immer noch so sein, so unter den Arm nimmt und dabei sein will, geht gar nicht. Ja? Sondern der Herr selber bestimmt ja, was wir mitnehmen dürfen und was wir zurücklassen sollen. Nicht wir bestimmen das. Ich denke auch so an die Berufung der Jünger am See Genezareth. Das staune ich immer wieder. Es waren arme Leute, die für das tägliche Brot dort fischen gehen mussten, damit sie die Familie ernähren. Und jetzt hatten die einen tollen Fischfang gemacht. Also den hätte ich doch erst mal verkauft und dann mal das Geld in die Tasche gesteckt und vielleicht der Familie noch gegeben. Das steht geschrieben, sie ließen das einfach liegen. Und das Schiff auch und folgten Jesus nach. Welche Freiheit! Der Ruf Jesu, komm, folge mir nach. Ja, aber wir müssen noch mal was zu essen mitnehmen. Komm, folge mir nach. Und das haben die einfach gemacht. Und nach 3 Jahren fragte sie Jesus, sag mal, wie ist denn das gegangen? Habt ihr jemals Mangel gehabt? Nee. Ja, echt? Folge mir nach. Das heißt also, haltet nichts fest. Denn wenn ihr was festhaltet und euch wieder dort einbringt, ja, dann könnt ihr mir gar nicht so richtig nachfolgen. Das ist also auch das Beispiel, was Cornelius hier hatte. 4 Tage gefastet, einfach Gott suchen. Und die Bestätigung kam schon schnell. Die Predigt des Petrus zeigte Frucht in den Herzen. Das ganze Haus, was da versammelt war, sollte nun Jesus finden. Und was predigte Petrus? Er predigte von diesem Messias, von diesem Jesus. Er sagte, dieser war gesalbt mit dem Heiligen Geist Gottes. Und wer gesalbt ist mit dem Geist des himmlischen Vaters, der tut die guten Werke an den Menschen. Darum konnte Jesus auch in Johannes 10 sagen, Vers 25, die Werke zeugen von mir, dass ich vom Vater bin. Die zeugen von mir. Und in Vers 38, wenn ihr den Worten nicht glaubt, weil ihr die nicht verstehen könnt, dann glaubt aber den Werken, die seht ihr doch. Das konnte Jesus sagen. Und das sagte Petrus hier, gesalbt mit dem Geist des Vaters. Das war der. Ach so, der war für die Menschen da. Ja. Und er hat alle, die vom Teufel überwältigt waren, frei gemacht. Und das waren nicht nur die Besessenen, sondern auch die von der Sünde überwältigt waren. Denn der Teufel ist ja ein Sünder, ein Verführer von Anfang an. Denn wer Sünde tut, so schrieb Johannes später, der ist vom Teufel. Denn der Teufel sündigt von Anfang an. Und jetzt kam dieser Gesalbte, sagt Petrus, und machte die, die vom Teufel überwältigt waren, frei. Ich kann mir lebhaft vorstellen, dass das Herz immer weiter aufging, dieses Cornelius. Und dann hörte er, dass Petrus weiter sprach und sagte, dass Jesus dann für uns ans Fluchholz ging. Ans Fluchholz. Er wurde ein Fluch für uns, wie es Paulus später im Galaterbrief Kapitel 3 auch schrieb. Und in 5. Mose 21, Vers 22 steht es auch geschrieben, wer ans Holz gehängt wird, ist ein Fluch. Ein Fluch. Und wenn jemand eine bestimmte Sünde getan hat, dann sollte man ihn ans Holz hängen. Das ist ein Fluch. Und das predigte Petrus hier auch in diesem Haus, das Cornelius. Dass Jesus ein Fluch für uns war. Er hat sein Leben gelassen für uns. Aber er blieb nicht im Tode. Vers 40, den hat Gott auferweckt am 3. Tage. Also hier kam alles drin vor. Der Gesalbte von Gott, der den Fluch unserer Sünde auf sich genommen hat, aber nicht im Tode blieb, sondern wieder auferstanden ist von den Toten und jetzt etwas gemacht hat, was allen zuteil wird, die an ihn glauben. Alle, die an ihn glauben, sterben in Ewigkeit nicht. So steht es in Johannes 11, Vers 25 und 26. Die da leben, sterben nicht. Was sie tun, was ihnen geschieht, ist nur das Ablegen der Jacke, des Körpers. Ist nun ablegen. Aber sie sterben nicht. Sie haben eine Zukunft im Himmel. Und im Haus dieses Cornelius brach eine große Freude auf. Petrus wies auch noch darauf hin, dass sie nicht nur Zeugen davon sind, sondern dass auch Jesus wiederkommt. Er ist ja ein Richter der Lebendigen und der Toten geworden. Alle müssen an ihm vorbei. So wie es Jesus auch selber sagte, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und da ist es doch natürlich doch schlecht oder schwierig, wenn wir jemand anders aufsuchen, der nicht alle Gewalt hat. Ich erinnere mich an meine Schwiegermutter. Wenn die ein Problem hatte mit den Behörden, die ging immer zu dem Obersten. Und wenn sie nicht gleich vorgelassen wurde, hat sie so lange gehört, bis sie endlich zu dem verantwortlichen Mann kam. Die wollte gar nicht mit anderen erst reden. Denn der hatte alle Gewalt über dieses Problem. Die anderen, die konnten vielleicht so ein bisschen dazu reden und so, aber keine Hilfe geben. Gingen sie immer durch. Und deswegen sollen auch wir, und das hat Petrus dem Cornelius erzählt, zu dem gehen, der alle Gewalt hat, im Himmel und auf Erden, über jeden, über jede Situation. Und wie es auch im Hebräerbrief Kapitel 1, Vers 2 bis 4 steht, dass Gott ihn zum Herrn und Richter gemacht hat, über alles. Ja? An ihm entscheidet sich alles, alle Fragen, alles, was in Bezug auf die Ewigkeit ist, entscheidet sich an ihm. So 1. Johannes 5, Vers 12, wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer ihn nicht hat, der kriegt gar keine Antwort für das Leben. Er hat kein Leben. Und als Letzte, Petrus bestätigt, dass diese Botschaft nicht so neu ist, wie viele das empfinden, sondern er sagt, davon haben bereits gezeugt alle Propheten. Das hat Gott ja schon alles gesagt. Es ist ja alles schon angekündigt worden und es ist jetzt nur eingetroffen. Aber es ist nicht neu. Vor Jahrtausenden ist es schon gesagt worden. Und wer es hören wollte, konnte es hören und darauf warten, dass es eintrifft. Die Befreiung aller Menschen aus der Knechtschaft des Satans. Ja, so wie zum Beispiel in Jeremia 31, 34, wo Gott bereits schon gesagt hat, es kommt eine Erlösung von allen, von den Sünden. Da heißt es dann, keiner wird mehr sagen, Bruder, erkenne den Herrn, sondern sie sollen mich alle kennen, beide, klein und groß, spricht der Herr, denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihre Sünde nie mehr gedenken. Steht bereits im Propheten Jeremia. Das soll kommen. Oder wenn wir auch in Jesaja 53 denken, dass auf ihm, auf dem Knecht Gottes, unsere Schuld lag. Und er büßte für uns, damit wir Frieden haben und frei sind. Oder noch ein Vers in diesem Zusammenhang in Psalm 130. Da wird zu dem Volk Israel gesagt, hoffe auf den Herrn. Denn bei dem Herrn ist die Gnade und viel Erlösung bei ihm. Und er wird Israel erlösen aus allen seinen Sünden. Also das war schon da. Petrus sagt, davon haben bereits schon die Propheten gezeugt. Ist gar nicht neu. Jetzt ist es aber eingetroffen. Und wer auf Gott harrt, wer ihn ernstlich sucht, der wird ihn finden. Denn suchender Glaube findet das Ziel. Und diese Botschaft stand erstmal im Raum und nächsten Dienstag reden wir weiter darüber, dass plötzlich die Herrlichkeit des Herrn unter den Menschen erschien. Die waren noch nicht mal getauft und empfingen den Heiligen Geist, weil sie ein offenes Herz hatten. Sie suchten nicht nur oder beteten nicht nur zu Gott, sondern sie waren bereit, dass er auch kommt, dass er kommt in das Leben. Und sie wurden alle gesegnet dort im Haus. Soweit erstmal zu der Betrachtung dieser Verse, die Begegnung des Petrus mit Cornelius und das, was Cornelius alles lernen durfte auf dem Weg und Petrus natürlich auch.